Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Immobilienpodcasts Limo. Vor allem die nördlichen Bundesländer spüren es besonders. Dort ist es derzeit vor allem eins, nämlich dunkel. Die zurückliegende Weihnachtszeit hat die dunkle Jahreszeit kurzzeitig zum Strahlen gebracht, wenn auch aufgrund der Energiekrise mit deutlich weniger Strahlkraft als in den Vorjahren. Wer kann, reist für ein paar Tage in den europäischen Süden oder am besten noch weiter, Hauptsache Licht, in dem Fall in Form von Sonne. Künstliches Licht hilft bei Dunkelheit. Nun ja, das ist wenig innovativ, weil so normal und so allgegenwärtig. Und doch ist seit der Erfindung der Glühbirne, deren Entwicklung immerhin bis in das Jahr 1802 zurückreicht, einiges passiert. Vor allem in puncto Energieeffizienz beträgt der Stromverbrauch einer modernen Lampe nur noch einen Bruchteil der guten alten Glühbirne. Und das ist noch längst nicht alles. Das Thema Licht ist also das Thema unseres hoffentlich erhellenden Podcasts heute und ich habe dazu einen Gast eingeladen, der sich damit natürlich besonders gut auskennt. Martin Frechen. Er ist Geschäftsführer der Steinl GmbH und mit ihm spreche ich heute über Building Intelligence. Es geht um Sensorik und Corporate Social Responsibility, aber auch um Komfort und Sicherheit.
Das Ziel ist, dass sich alle wohlfühlen und gerne in das jeweilige Gebäude gehen. Dazu kann gutes Licht sehr viel beitragen und das ohne, dass viel Energie verbraucht werden muss.
Mein Name ist Iris Jacherz. Ich bin Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Steinl, Ihrem Partner für technologische Produkte. Seit über 60 Jahren erfindet und entwickelt Steinl Leuchten, Sensoren und Thermowerkzeuge, die ihre Zeit weit voraus sind und einen echten Mehrwert für Mensch und Umwelt schaffen. Steinl, ein Zukunftsmodell mit Geschichte.
Guten Morgen, Herr Frechen. Schön, dass Sie da sind. Passend zu unserem Licht-Podcast scheint hier gerade wirklich die strahlende Hamburger Sonne hier sehr selten um diese Jahreszeit ins Podcast-Studio. Ja, ich freue mich, dass wir heute über Ihr, ich denke mal, Lieblingsthema, das Licht, sprechen und dass unseren Hörerinnen und Hörern in den nächsten 30 Minuten vielleicht ein Licht aufgeht.
Ja, guten Morgen, Frau Jacherz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, bei dem Limo-Podcast dabei zu sein und dass wir jetzt in den nächsten halben Stunden die Gelegenheit haben, dass wir über das Licht von morgen sprechen können, das auf der einen Seite technisch ist und auf der anderen Seite aber auch grün und Antworten gibt auf die Fragen unserer Zeit in Richtung 1,5 Grad Klimaziel, Verringerung des CO2-Ausstoßes, aber ohne, und das ist das Interessante, ohne dabei Verzicht zu üben.
Da haben Sie jetzt schon mich zumindest sehr neugierig gemacht. Offensichtlich hat Licht, also künstliches Licht, einen riesigen Einfluss. Dem gehen wir doch jetzt mal total auf den Grund. In der Einführung habe ich es gerade genannt, Building Intelligence. Was verbirgt sich denn genau hinter diesem Begriff, beziehungsweise was hat er mit künstlichem Licht zu tun?
Intelligente Gebäude richten sich in unserem Verständnis nach dem Menschen aus. Sie erkennen, wenn Menschen da sind, sie erkennen ihre Bedürfnisse und sie setzen für die Befriedigung dieser Bedürfnisse nur minimale Energie ein. Und dabei geht es nicht nur um die technische Intelligenz, sondern auch um emotionale Intelligenz. In unseren Augen darf ein Gebäude nicht kalt oder einschüchternd wirken. Es darf auch nicht allein aus technischer Sicht optimiert sein. Gebäude werden für Menschen gemacht. Die Menschen stehen in unserem Verständnis im Mittelpunkt. Das Ziel ist, dass sich alle wohlfühlen und gerne in das jeweilige Gebäude gehen. Dazu kann gutes Licht sehr viel beitragen und das ohne, dass viel Energie verbraucht werden muss.
Auf Ihrer Webseite kann man nachlesen, jeder Ort hat seinen eigenen Anspruch. Das ist ja jetzt schon fast philosophisch. Aber auch hier geht es wieder eben um das Thema Intelligenz. Die Frage ist jetzt, um was für Orte geht es denn konkret? Also wie kann diese Intelligenz auch effizient von Nutzen sein? Und sprechen wir bei diesen Orten ausschließlich von Innenräumen oder ist das auch auf Außenräume übertragbar?
Wir haben Lösungen für alle Bereiche des Gebäudes. Ist es ganz sinnvoll zu unterscheiden, ist es ein gewerblich genutztes Gebäude oder meinetwegen ein privates Wohnhaus? Auf das private Wohnhaus komme ich nachher später nochmal zu sprechen. Der große Hebel, wenn es darum geht, Energie zu sparen, ist im gewerblichen Gebäude. Und da bieten wir eigentlich für alle Räume was an, aber vor allem für Räume, durch die die Leute durchgehen, wo sie erwarten, dass Licht brennt, aber wo sie selbstständig nicht das Licht ausschalten. Das ist sehr interessant. Und da bieten wir dezentrale Lösungen an, die das Licht intelligent und vernetzt steuern. Nehmen wir mal beispielsweise eine Tiefgarage. In der Regel beschwert man sich, wenn es zu dunkel ist. Weil eine Tiefgarage, die dunkel ist und vielleicht nicht gut riecht, nicht unbedingt der Ort ist, wo man sich gerne aufhält. Viele Menschen haben da auch Angst. Und da trägt gutes Licht erheblich zum Wohlbefinden bei. Wenn ich also in die Tiefgarage reinfahre, es ist schön erleuchtet, ich habe keine dunklen Ecken, dann ist das prima. Da gibt es gute Beispiele, aber es gibt auch viele, wo man sagt, na, bin ich ganz froh, wenn ich schnell im Treppenhaus bin und dann eigentlich zu meinem Ort hingehen kann, zu dem ich hin möchte. Jetzt ist allerdings die Frage, warum muss in diesen Orten, wenn man die Tiefgarage als Ort definiert, die ganze Zeit das Licht brennen? Wenn überhaupt kein Mensch drin ist und vielfach ist das Gleiche auch in einem Treppenhaus der Fall. Also die Frage ist, wozu ist die Dauerbeleuchtung erforderlich? Und wenn Sie mal das nächste Mal oder vielleicht so mal in der Vergangenheit gedanklich durch eine Stadt fahren, achten Sie mal darauf, in wie vielen Parkhäusern und Treppenhäusern einfach das Licht brennt. Und Sie sehen keinen Menschen. Und das ist reine Verschwendung. Und jetzt folgendes Gedankenspiel, machen wir mal einen Vergleich zum Wasser. Wenn Sie sich die Hände waschen wollen, dann stellen Sie ganz normalerweise den Wasserhahn an und auch wieder ab. Dauerndes oder dauernd laufendes Wasser würden wir nicht akzeptieren, würden wir als komisch empfinden. Da läuft die ganze Zeit das Wasser, da würde jeder sofort sagen, das ist Verschwendung. Aber warum haben wir dieses Störgefühl nicht bei Licht? Und das meint auch die Mehrheit der Deutschen. Wir haben nämlich durch das Institut YouGov eine Umfrage durchgeführt und 81% der Deutschen wünschen sich eine nachhaltigere Technologie für Parkhäuser, die dafür sorgt, dass das Licht nur angeht, wenn es gebraucht wird. Und wie kann man das machen? Was ist da die technische Lösung? Damit, man kann sich ja nicht vorstellen, dass jeder irgendwo auf den Lichtschalter drückt, nachdem er aus dem Auto gegangen ist und dann im Parkhaus das Licht ausstellt. Da kommen Sensoren ins Spiel. Und diese Sensoren sind in unserem Fall idealerweise in den Leuchten integriert. Und das Licht geht verlässlich an, wenn man einen Raum betritt. Und es geht wieder aus, wenn keiner mehr da ist.
Also ich bin total geplättet von dieser wunderbaren bildlichen Erklärung. Ich kann es mir nämlich wunderbar vorstellen und es lässt sich ja in der Tat auf viele Orte übertragen, wenn ich so drüber nachdenke. Sie haben es genannt, Sensorik, ich nenne es jetzt mal lapidat, ist der heißeste Scheiß beim Thema Licht. Haben Sie da Daten? Wie hoch können denn die Einsparungen gegenüber herkömmlichem Licht sein? Dazu gibt es, ich denke mal, schon Erfahrungswerte und Studien.
Absolut. Die Frage ist, wie wir erstmal herkömmliches Licht definieren. Es gibt natürlich unterschiedliche Lichttechnologien. Sie hatten es vorhin gesagt, es gab die Glühbirne. Die Glühbirne im Parkhaus ist eine Leuchtstoffröhre, die übrigens jetzt dieses Jahr im Herbst verboten wird, weil sie zu viel Energie verbraucht. Und dann gibt es natürlich die LED-Technologie. LED-Technologie ist deutlich effizienter, aber LED-Technologie ist eben, wenn keine Sensorik dabei ist, statisch. Das heißt, man verbraucht weniger Energie, aber wenn keiner da ist, ist es immer noch Energieverschwendung. Und die Einsparungen, die wir erzielen, liegen tatsächlich und nachgewiesen bei mehr als 90%.
Gegenüber der Glühbirne?
Gegenüber der Leuchtstoffröhre.
Ach so.
Und gegenüber, ich sage jetzt mal, statischer LED-Technik über 70%, teilweise über 80%. Das kommt auch an, wie das Nutzerverhalten ist. Das hängt dann vom jeweiligen Objekt an. Allerdings ist die Idee, mit den bewegungsgesteuerten Sensoren Licht zu schalten, nicht ganz so neu. Wir als Firma Steinel haben das die erste Sensorleuchte nämlich vor ziemlich genau 30 Jahren erfunden, etwas mehr sogar. Das war das Jahr 1987 und da haben wir die weltweit erste Sensorleuchte auf den Markt gebracht. Und das war ganz lustig, weil hier in der Gegend, wir sind recht ländlich, sagten da die Nachbarn, Mensch, Kerl, zu Hause, da sind die aber bei dir auf Zack. Wenn du mit dem Auto in die Garage reinfährst, dann macht von innen jemand das Licht an. Und das ist natürlich für heute relativ normal, wenn man jetzt zur Haustür geht, dann geht das Licht an oder wenn man mit dem Auto in die Einfahrt fährt, geht das Licht an. Und das ist eben diese Technologie, ein Sensor, in dem Fall passiv Infrarot, erkennt die Wärme eines sich bewegenden Objektes, misst die Differenz zur umgebenden Temperatur. Und wenn dann noch der Dämmerungsschalter im Sensor sagt, es ist dunkel, dann geht das Licht an. Dann kann man einstellen, wie lange soll das Licht an sein? Von Minuten bis zu einer halben Stunde, wobei eine halbe Stunde eigentlich nicht sehr sinnvoll wäre. Und wenn dann keine Bewegung erkannt wird, geht das Ganze auch wieder aus. Jetzt eine Frage an Sie, Frau Jachertz. Wie lange dauert die Nacht in Deutschland? Was würden Sie sagen?
Das kommt drauf an, wo ich wohne und um welche Jahreszeit wir uns befinden.
Genau, aber wenn Sie jetzt und mal so den Durchschnitt eines Jahres
im
sehen.
Im Schnitt müssen es 12 Stunden sein.
Sehr gut, sehr gut. Das ist selten, dass ich diesen Anspruch kriege, aber sie stimmt genau. Und jetzt überlegen Sie sich, Sie hätten jetzt am Haus eine Leuchte und diese Leuchte würden Sie entweder durch einen Schalter oder meinetwegen durch einen Dämmerungsschalter anschalten. Dann würde diese Leuchte, wenn man sagt, die brennt die ganze Nacht, im Schnitt im Jahr 12 Stunden leuchten. Jetzt ist gerade bei privaten Häusern aber in der Regel irgendwann die Familie da und irgendwann morgens geht man. Das heißt, diese Leuchte brennt mehr oder minder, ohne dass sie jemanden Orientierung gibt die ganze Nacht und hat interessanterweise auch negative Auswirkungen auf Insekten oder auf Brutvögel. Das ist so das Stichwort Lichtverschmutzung. Wenn Sie nun überlegen, dass Sie eine Sensorleuchte haben, dann brauchen Sie schon relativ viel Fantasie, dass diese Sensorleuchte durch diese Bewegungen von Menschen, die kommen und gehen, in Summe eine Stunde pro Nacht wirklich brennt, dauerhaft. Das heißt, wenn Sie eine Stunde gegenüber 12 Stunden setzen, sind Sie schon bei einer Einsparung von über 90%. Das bedeutet, jeder, der mal überlegt, Mensch, wo habe ich denn statisches Licht am Haus, an der Garage oder hinter dem Haus, kann mit Sensorleuchten sehr viel Gutes tun, wenn man so möchte. Er kann sehr viel Gutes tun für die Umwelt, aber auch für die Tierwelt. Und Brutvögel und Insekten werden es Ihnen entsprechend danken.
Jetzt 1987, haben Sie gesagt, haben Sie diese Sensorleuchte auf den Markt gebracht, wenn ich es richtig erinnere. Das heißt, das ist ja nun doch schon ein paar Jahrzehnte, kann man sagen, her.
Genau.
Und ich bin schon fast überzeugt und frage mich, warum ich eigentlich keine Sensorleuchten bei mir im Haus habe. Und noch mehr frage ich mich, warum gibt es die Sensorleuchten jetzt auch nicht überall? Weil Sie haben auch gesagt, wenn man durch die dunkle Stadt fährt, Parkhäuser, Treppenhäuser sind Tag und also nachts vor allem natürlich hell erleuchtet. Das heißt, die Energieeinsparung ist ja enorm und macht dann auch ein Gebäudemanagement relativ sinnvoll, dort, wenn sie dort eingesetzt werden. Also die Frage ist doch irgendwie nahe, liegt für mich jetzt nahe, warum gibt es die noch nicht überall? Sind die Anschaffungskosten zu hoch? Ist das System besonders störanfällig? Oder wo ist der Haken?
Ja, danke für die Frage. Also bei gewerblich genutzten Gebäuden gibt es in der Regel eine grundlegende Differenz zwischen dem Investor und dem Nutzer. Und der Investor hat eigentlich das Interesse, möglichst wenig Geld zu investieren und daraus aus seinem Invest natürlich einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen. Das ist einfach grundlegend in der Konstellation. Und dem Investor ist es dann auf der anderen Seite auch relativ egal, wie hoch der Stromverbrauch ist, weil den zahlen ja die Mieter. Und aus diesem Grund wird in der Regel eine einfache und statische Beleuchtung genommen. Und dann gab es halt LED-Beleuchtung. Wir verwenden sie seit 2008, aber so richtig gekommen ist sie 10, 12. Mittlerweile ist es klar, das Licht, was man neu verbaut, LED ist. So, wenn Sie jetzt unser System nehmen gegenüber einem statischen System ohne Sensorik, liegt ein erheblicher Preisunterschied da drin. Aber wenn Sie natürlich jetzt den Stromverbrauch mit betrachten und Sie sagen, Sie kriegen 80, teilweise 90% Energiekostenreduktion, dann haben wir viele, viele Projekte, bei denen der sogenannte Return on Investment, also der Zeitpunkt, an dem Sie wieder Ihr Geld zurückhaben, bei 2 Jahren oder weniger liegt. Also wenn man von einem Haken sprechen kann, dann ist es eben dieser Interessenskonflikt zwischen Investoren, die nicht unbedingt die Neigung haben, intelligente Produkte zu verbauen. Und auf der anderen Seite natürlich dem Interesse der Mieter, die sagen, ich hätte gerne eine möglichst geringe Stromrechnung. Und da sehen wir, das muss übergeordnet gelöst werden, weil man kann weder dem einen noch dem anderen sagen, mach das so. Da müsste die Gesetzgebung einhaken und müsste Gebäude ganzheitlich nach ihrem Energieverbrauch betrachten und diesen Interessenskonflikt erst gar nicht zulassen. Und da gibt es interessanterweise bereits schon seit vielen Jahren in den USA sehr weitreichende Gesetze, die sogenannten Energy Codes, die genau diesen Interessenskonflikt aufheben.
Das heißt also, Sie gehen jetzt wirklich auch mit Forderungen an die Politik ran. Sie fordern den verpflichtenden Einbau. Habe ich das richtig verstanden? Verpflichtenden Einbau von Sensortechnik, auch von, natürlich als Hilfe, um die Klimaziele zu erreichen und damit eben auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäude. Also welche Forderungen haben Sie genau an die Politik? Und sollte generell dem Einbau der Sensorik eben mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden und vor allem dann eben auch gefördert werden?
Absolut. Die Politik ist hier gefordert. Das Licht von morgen und das grüne Licht muss dynamisch werden. Licht muss bedarfsorientiert ein- und ausgeschaltet werden. Dabei ist die LED-Technologie die technische Basis. Aber wie gesagt, Licht, was brennt, ohne dass jemand anwesend ist, ist einfach nur Verschwendung. Und um Licht dynamisch zu machen, braucht es eben Sensoren. Gehen wir nochmal auf die USA zurück, die sogenannten Energy Codes. Die sind pro Bundesland, pro Staat. Die striktesten gibt es in Kalifornien. Da gibt es also Werke, die sind 500, 600 Seiten lang. Die gehen nicht nur auf das Thema Licht, sondern die gehen eigentlich auf alle Verbraucher, Klimaanlagen und so weiter. Und das Interessante ist, wenn Sie ein Gebäude neu bauen oder maßgeblich sanieren, dann müssen Sie zur Erteilung der Baugenehmigung über die Planunterlagen schon belegen, dass sie Code compliant sind, also dass sie gesetzeskonform geplant haben und bauen wollen. Dann kriegen sie die Baugenehmigung. Wenn sie allerdings das Gebäude nutzen wollen, gibt es wiederum eine staatliche Instanz, ein sogenannter Commissioner, also eine Art Aufsichtsbehörde, der dieses Gebäude freigeben muss. Und dann müssen Sie vorher eine professionelle Inbetriebnahme durchführen und nachweisen, dass alle Gerätschaften entsprechend des Codes programmiert sind und auch funktionieren. Und ansonsten, wenn dieser Stempel nicht drauf ist, dürfen die Leute das Gebäude nicht benutzen. Da bin ich der Meinung, ist tatsächlich die USA uns um Jahre voraus, weil in fast mittlerweile allen Raumtypen Sensoren vorgeschrieben sind. Nur in ganz wenigen Fällen noch nicht. Nebenräume, Flure, Büros, Lagerhallen im Innen- und im Außenbereich gibt es eine Lichtsteuerung über Sensoren.
Ich bin echt platt, muss ich sagen. Das hört sich zu schön an irgendwie und ist ja leider auch zumindest in Deutschland noch nicht Realität. Aber es klingt vor allem sehr einfach. Also es klingt,
ja, vielleicht, wenn ich da noch kurz einhaken darf. Es gibt noch eine andere Sache, die sehr interessant ist. Die Stromerzeuger in den USA geben Incentive-Programme raus. Das heißt, wenn Sie bestimmte Technologie kaufen, die stromreduzierend ist, kriegen Sie zwischen 15 und 40 Dollar pro Produkt als Zuschuss. Und wenn Sie überlegen, Sie bekommen für einen Sensor 40 Dollar Zuschuss und der kostet meinetwegen 80 Dollar, dann haben Sie die Hälfte schon drin. Das heißt, es gibt da auch ein wirkliches Bestreben, das Ganze zu fördern. Einmal gesetzlich vorgeschrieben und dann nochmal incentiviert durch die Stromerzeuger. Und das ist in der Form beim Licht in Deutschland nicht der Fall.
Stehen wir denn bei der Entwicklung erst am Anfang oder ist die Technik bereits so ausgereift, dass man sich schon fragen kann, was kommt als nächstes? Oder ja, können Sie da mal in die Glaskugel schauen?
Also fangen wir erstmal an, wo wir gerade stehen. Wo wir gerade die Riesendifferenz schaffen mit unserer Technik, ist die Vernetzung des Lichts mit intelligenten, also wir haben jeder Leuchte einen Sensor, aber dann spricht jede Leuchte mit der anderen Leuchte. Sie können das von der Analogie sich so ein bisschen vorstellen wie ein Fischschwarm. In jedem Fischschwarm ist eigentlich jeder, oder jetzt in der Analogie, ist jede Leuchte Sender und Empfänger zugleich. Und das bedeutet, man hat ein sehr sensibles Netzwerk an Leuchten. Nehmen wir jetzt mal an, Sie würden mit einem Auto in eine Tiefgarage fahren. Dann gibt es außen einen Sensor, der erkennt, da kommt ein Auto und sagt den ersten Leuchten der Tiefgarage, da kommt die Frau Jachatz und bitte macht schon mal das Licht innen drin an. Die anderen Leuchten sind vielleicht auf Standby, meinetwegen im abgenimmten Zustand oder ganz dunkel. Und da, wo sie durchfahren, auf der Hauptfahrstrecke in der Mitte, gehen die Leuchten an und in den Parkbuchten links und rechts gehen die in ein Grundlicht. Dann stellen sie ihr Auto ab. Da, wo sie es abstellen, sind natürlich die Leuchten auf 100%. Da, wo sie weg sind, gehen die Leuchten wieder in Grundlicht. Und nach einer gewissen Zeit, die Sie persönlich einstellen können, auch wieder aus. Und dann sagt die letzte Leuchte im Parkhaus, der ersten Leuchte im Treppenhaus, da kommt jemand. Das heißt, wenn Sie die Tür aufmachen, erwartet Sie volles Licht, wo vorher aber noch kein Licht war. Dann gehen Sie das Treppenhaus hoch, Sie gehen durch den Flur. Da haben wir ähnliche Technologie in Downlight, Sie gehen raus. Da haben wir wiederum ähnliche Technologie für den Außenbereich. Das heißt, das Licht denkt für Sie mit, geht voraus wie so quasi ein großer, wenn man sich das bildlich von oben vorstellt, Scheinwerfer. Sie haben immer optimales Licht, aber es ist erreicht, ohne dass wir eine Dauerbeleuchtung haben.
Und das Ganze funktioniert auch, wenn ich nicht alleine in diesem Gebäude bin, sondern wenn das vielleicht wirklich eben, ich nehme jetzt mal hier die Winterzeit, Hamburg in einem Bürogebäude ist ja, ich denke jetzt mal 17, 18 Uhr ist da, gehen alle. So, ja. Das heißt, es ist aber schon dunkel, es gehen alle, das macht aber nichts. Dann brennt das Licht halt länger, das erkennen die Sensoren.
Sie können ja, wenn der Sensor in einer Leuchte drin ist, nur diese einzelne Leuchte steuern. Sie können aber auch Leuchtengruppen machen oder wenn Sie wenn Sie in der Mitte eines Raums einen Sensor machen, der dann andere Leuchten ansteuert. Sie haben also den Raum oder Teile des Raums, wo das Licht nach Ihrem Wunsch brennt oder nicht. Sie können auch sagen, ich will, dass alles in 10%iges Grundlicht geht, dass ich nicht, sagen wir mal, Sie arbeiten jetzt lange und spät und Sie wollen sich jetzt nicht ganz alleine fühlen und um Sie herum ist es stockfinster. Nochmal, das Wohlfühlen ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Dann hat man das Ganze in einem Grundlicht und es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt eine Leuchte mit 10% brennen lasse oder mit 100%. Das heißt, der Nutzen ist eigentlich dreierlei. Es ist komfortabel, Sie müssen sich nicht drum kümmern, Sie müssen keinen Schalter drücken. Zweitens ist es sehr sicher, denn keiner steht im Dunkeln und keiner bleibt unbemerkt. Nehmen wir mal eine Tiefgarage. Wenn Sie jetzt damit beschäftigt wären, Dinge in den Kofferraum zu laden und Sie haben den Kopf halb im Kofferraum und von hinten bewegt sich einer auf Sie zu, dann kriegen Sie mit, dass hinten irgendwo Licht ankommt. Wenn die Tiefgarage hell erleuchtet ist und rein statisch beleuchtet ist, dann kriegen Sie gar nichts mit. Dann hören Sie vielleicht maximal die Schritte. So, und das Dritte ist, Sie sparen, ohne zu verzichten, Energie in ganz beträchtlichem Maße. Wie gesagt, 90% und mehr ist durchaus möglich. Sodass ich das mir für mich so zurechtgelegt habe, das ist so ein bisschen wie Schokolade essen und gleichzeitig dabei abnehmen.
Oh, das wäre ein Traum, genau.
Ja. Und jetzt fragen Sie nochmal nach den Entwicklungen von morgen. Also diese Technologie erstmal, die von der ich ja gerade spreche, ist sehr, sehr ausgereift, in vielen, vielen Projekten angewendet und insofern auch wirklich multiplizierbar. Die Entwicklung von morgen in unseren Augen bezieht weitere Größen ein. Die Stelle einer Leuchte an der Decke ist eigentlich für den Raum ideal. Ich kann aber weitere Sensorgrößen erheben, um beispielsweise über die Luftqualität eine Aussage zu bekommen. Denn was trägt denn zum Wohlbefinden bei? Ein gutes Licht, aber auch eine vernünftige Luft, die nicht zu kalt ist und die genügend Sauerstoff hat, wo es nicht riecht. Und dafür haben wir Sensoren, sogenannte Multisensoren, die nehmen den CO2-Wert auf, die nehmen Geruchswerte auf, die messen die Temperatur, die Luftfeuchte und andere Werte, sodass sie letzten Endes aus dieser Sensorik dem Gebäude sagen können, schau mal hier, da sind jetzt in einem Konferenzraum 20 Leute. Es wird langsam viel zu warm. Bitte regel mal die Temperatur automatisch runter und der Sauerstoffgehalt ist gesunken. Bitte schick frische Luft rein. Das heißt, Sensoren idealerweise im intelligenten Gebäude von morgen sind ein Partner für Sie, der dafür sorgt, dass es Ihnen gut geht als Mensch und gleichzeitig natürlich so ressourcenschonend wie möglich unterwegs ist.
Also quasi Licht als, oder Sensorik, nicht Licht, Sensorik als Feel-Good-Manager.
So kann man das sagen, oder auch als Sinnesorgane des modernen Gebäudes.
Ja, sehr gut.
Und damit wird das Gebäude eigentlich eher zu einem mitdenkenden Organismus und geht aus dieser Statik raus. Wenn Sie sich heute ein Gebäude nehmen und das mal vergleichen, die meisten Gebäude sind ja gegenüber dem, was wir Mittelalter hatten, nicht wirklich fortgeschritten. Wir haben eine Heizung, wir haben Licht. Gut, vielleicht war es früher ein Kaminfeuer oder eine Kerze. Jetzt ist das Ganze ein bisschen anders geworden. Aber das Gebäude tut eigentlich nicht viel für Sie. Ein Vergleich, den ich ganz gerne nehme, ist das Fahrrad und das moderne Auto. In dem modernen Auto haben Sie sehr viele Sensoren drin, die Ihnen helfen, falls Sie mal irgendwie unaufmerksam sind. Da läuft einer über die Straße, das Auto bremst automatisch. Sie haben vielleicht Spurassistenten und viele, viele Sensoren. Das Gebäude, wie wir es heutzutage meistens vorfinden, ist eigentlich eher wie ein Fahrrad. Und zwar kein Elektrofahrrad. Das heißt, Sie müssen alles selber machen. Sie müssen die Balance halten, Sie müssen bremsen, Sie müssen beschleunigen, Sie müssen klingeln. Und wenn Sie es nicht tun, müssen Sie mit den Auswirkungen leben. Und da ist so ein bisschen eine Analogie, dass das Gebäude von morgen für Sie so viel tut wie ein intelligentes, modernes Auto und Ihnen dabei hilft, falls Sie mal das ein oder andere nicht genau gesehen haben.
Haben Sie denn so ein, ich nenne es jetzt mal intelligentes Auto, schon mal also irgendwo verbaut? Also mit Sicherheit ja, aber gibt es da ein Projekt, wo Sie sagen, das ist richtig gelungen, das freut uns, dass das umgesetzt wurde, weil der Nutzwert besonders hoch ist, weil besonders viel Energie eingespart wurde, oder gibt es da was?
Ja, absolut. Ich habe zwei Lieblingsbeispiele, wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zum Bereich Licht. Das ist eine Wohnanlage in der Schweiz, der Rütihof. Da hatten wir folgende Situation, da waren Treppenhäuser mit alter Leuchttechnologie. Diese alten Leuchten machen ja auch sehr viel Wärme. Und zwar 5 Grad, um 5 Grad haben die tatsächlich die Innenraumluft erheizt. Und haben aber auf dem Boden gerade mal 30 Lux Licht gemacht. Wir haben diese alten Leuchten runtergenommen. Interessant ist auch, wir müssen bei unserer Lösung keine neuen Kabel legen. Wir können die bestehende Verkabelung nutzen. Da reicht sogar zweiadrig. Wir haben nachgewiesenermaßen durch die Schweizer Lichtgesellschaft, das ist eine dritte Instanz, 94% Energie eingespart, über die 16 Gebäude fast 28 Megawatt und haben die Innenraumtemperatur um die 5 Grad abgesenkt und haben dreimal so viel Licht. Also wir sind jetzt bei 100 Lux als bei vorher 30 Lux. Das zweite ist die Welle, das ist in Frankfurt, das ist ein sehr großes Bürogebäude, mittendrin im Herzen von Frankfurt, was etwa 100.000 Quadratmeter Bürofläche hat, aber auf der Seite liegt. Deswegen sieht man es nicht in der Silhouette. Es nimmt fast einen gesamten Block ein. Und da wurden vor 3 Jahren moderne LED-Leuchten allerdings statisch eingebaut von einem europäischen Hersteller. Und seit 4 Monaten hängt komplett dort unser System. Vorher gab es 90 Tonnen CO2, die emittiert wurden. Wir sind jetzt bei 20 Tonnen. Also wir haben es um 70 Tonnen reduziert. Wir haben gegenüber dem LED-Licht 76% Energie eingespart. Und nochmal eine interessante Geschichte. Man redet ja viel über CO2-Einsparungen und die Bezugsgröße ist so schwer, weil ja keiner weiß, was verursache ich jetzt, wenn ich von hier nach dort fliege. Und viele sagen dann, naja, wenn ich fliege, dann spende ich Geld, dass Bäume gepflanzt werden. Haben Sie eine Idee, wie viel CO2 ein Baum pro Jahr aus der Atmosphäre bindet und wandelt?
Ich habe leider keine Idee. Ich fürchte, es ist nicht besonders viel, ein einzelner Baum. Es braucht viele.
Genau, es sind zwischen 12,5 Kilo bis vielleicht maximal 26 Kilo. Wenn man das jetzt umrechnet und man nimmt die 12,5 Kilo, dann ist das, was wir an CO2-Reduktion jetzt in Frankfurt haben, das Äquivalent von etwa 5.500 Bäumen. Man könnte also sagen, über Nacht ist ein virtueller Stadtwald entstanden, der eine entsprechend gute klimaäquivalente Wirkung entfaltet hat. Nur dadurch, dass man andere Leuchten genommen hat. Der Return on Invest wird in dem Projekt auch wiederum so bei 2, 2,5 Jahren liegen. Und natürlich in dem Moment, wo der Strompreis höher ist, ist klar, dass sich der Invest deutlich schneller nochmal amortisiert.
Also ich könnte Ihnen ehrlich gesagt vor allem auch mit den anschaulichen Beispielen ewig zuhören, das muss ich sagen. Wir sind aber so langsam am Ende unserer Podcast-Folge angekommen und zum Schluss kommt eigentlich immer die Frage, mit wem Sie gerne eine Limo trinken würden. Und jetzt würde ich aber die Frage ein bisschen anders formulieren. Was würden Sie dem Herrn Edison, der ja bekanntlich man weiß es nicht, ob er die Glühbirne wirklich erfunden hat, aber gehen wir mal davon aus, Herr Edison hat die Glühbirne erfunden. Was würden Sie ihm sagen, wenn Sie mit ihm eine Limo trinken könnten?
Ja, tolle Frage. Also ich würde sagen, hallo Thomas. Dein künstliches Licht hat die Welt verändert und viel sicherer gemacht. Vielen Dank dafür. Jetzt müssen wir allerdings zusehen, dass es unsere Welt morgen noch gibt und wir müssen dementsprechend viel Energie und auch CO2 einsparen. Sensoren alleine können die Welt nicht retten, aber sie können einen sehr guten Beitrag dazu leisten, sehr viel Energie zu sparen. Lass uns doch gemeinsam daran arbeiten.
Vielen Dank. Herr Frechen, es war mir ein großes Vergnügen, Ihnen zuzuhören und es hat riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
Ja, herzlichen Dank, Frau Jarratz, auch mir. Die halbe Stunde ist echt ganz schnell vergangen. Und nochmal vielen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit geben, das Ganze darzustellen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fasse ich jetzt nochmal kurz die vielen Geschichten, die wir eben gehört haben, zusammen. Innovative Erfindungen im Einklang mit den Bedürfnissen des Menschen, dafür steht die Steinl GmbH. Geschäftsführer Martin Frechen ist fest davon überzeugt, Märkte mit seinen Produkten verändern zu können, die vor allem auf das klimaneutrale Gebäude einzahlen. Es geht um Licht in Verbindung mit Sensorik, wodurch riesige Mengen CO2 eingespart und Stromverbräuche um 90% reduziert werden können. Sensorik scheint als Lösung also sehr naheliegend. Woran scheitert es, dass bei uns noch nicht alle, zumindest öffentlichen und gewerblichen Räume, damit ausgestattet sind? Es bestehe ein Interessenskonflikt zwischen Mieter und Investor bzw. dem Eigentümer der Immobilie. Denn den Strom zahlt in der Regel der Mieter, was kümmert es den Eigentümer? Nun ja, natürlich ist die Sensortechnik teurer als normale statische LED-Leuchten, dennoch sei der Return on Invest bereits nach 2 bis 3 Jahren erreicht, eben weil sich jede Menge Energiekosten einsparen lassen. Herr Frechen fordert deshalb auch von der Politik, die Weichen Richtung dynamisches Licht zu stellen, mit LED als technischer Basis. Als Vorbild verweist er auf die Energy Codes in Amerika. Dort darf kein Gebäude in Betrieb genommen werden, bevor nicht alle Gerätschaften die Standards entsprechend der Codes erfüllen. Es sei dort zum Beispiel in allen Raumtypen Sensorik vorgeschrieben. Licht, das mitdenkt. Soweit ist die Technik von heute bereits. Als Beispiel nannte Martin Frechen das Bürogebäude Die Welle in Frankfurt am Main. Dort sei nach Umstellung von statischem auf dynamisches Licht eine Energieeinsparung von 70% erreicht worden. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Limo-Folge zum Thema Licht. Vielen Dank, dass Sie uns wie immer zugehört haben, dass Sie dabei waren. Und an dieser Stelle auch wie immer ein großes Danke an unser Team im Hintergrund, die Tontechniker, das Marketing und viele andere, die sich jede Woche dafür einsetzen, dass Sie immer montags die neueste Podcast-Folge von Limo hören können. Diese und alle vorherigen Folgen können Sie jederzeit abrufen auf www.podcast.haufe.de. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.